ja, wir leben in einem System, was sehr stark auf Krankheit, auf das, was nicht funktioniert, ausgelegt ist. Und gleichzeitig ist aber ganz viel, ne, irgendwie Glücksforschung, positive Psychologie etc. mit dabei. Und ich glaube, die Gleichzeitigkeit auszuhalten und zu wissen, es gibt diese Gleichzeitigkeit, das ist so das, was mich sehr optimistisch macht, dass wir da bald ein bisschen weiterdenken.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Woche spreche ich mit Max Riegel. Max begleitet und unterstützt Menschen darin, in Begleitung oder in Therapie zu kommen. Wir wollen in dieser Folge ein wenig Orientierung bieten im Dschungel der Angebote von Coaching, Therapie oder Beratung. Du hörst daher in dieser Folge nicht nur, was der Unterschied ist zwischen eben Beratung und Coaching und Therapie. Nein, ich will von Max vor allem wissen, woher ich weiß, welche Form der Begleitung für mich grundsätzlich passend wäre. Also nicht nur für mich, sondern hypothetisch auch für dich und alle anderen Menschen. Und wenn ich mich beispielsweise für eine Therapie entscheiden sollte, welcher Ansatz passt denn da überhaupt zu mir? Tiefenpsychologisch, systemisch, verhaltensbasiert oder doch lieber analytisch? Woher bekomme ich dann gegebenenfalls aber einen Therapieplatz? Du hörst schon, in dieser Folge werden wir so richtig viele Dinge einordnen und hoffentlich für dich auf diesem Wege auch ein wenig greifbarer machen. Darüber hinaus hat Max auch eine eigene Selbstreflexionsmethode entwickelt, zu der er auch ein Buch geschrieben hat. Diese besprechen wir im zweiten Teil des Gespräches, den ich einige Tage nach dieser Folge in einer gesonderten Folge veröffentlichen werde. Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem und allen anderen Gesprächen erhältst du wie immer im Humans Are Happy Newsletter. Anmelden dazu kannst du dich über den Link in den Shownotes oder auf humansarehappy.org. Jetzt geht es aber erst einmal los mit diesem Gespräch. Ich sage herzlich willkommen, Max.
Ja, hallo Leo, danke für die Einladung.
Danke dir und ja, lustig, also da muss ich direkt mal sagen, danke für die Einladung, das spiele ich sofort an dich zurück. Danke, dass du auf mich zugekommen bist, denn tatsächlich, das kann ich ja direkt erzählen, die Vorgeschichte zu unserem Gespräch ist gar nicht so, dass ich quasi irgendwas zu einem Thema recherchiert habe, sondern dass du auf mich zugekommen bist und daraus hat sich ein, wie ich finde, total toller Austausch ergeben und ich dachte dann einfach so, ja, hey, das ist wirklich gut. Lass uns doch total gerne darüber mal eine Folge machen. Und jetzt fragst du dich als Hörerin wahrscheinlich auch direkt, hä, was genau meint Leo mit, das ist total gut? Also lass es mich ganz kurz aushellen. Max, du bist ja quasi in deiner täglichen Arbeit damit beschäftigt, Menschen zu begleiten, vielleicht auch zu unterstützen, die zu dir kommen und die sagen, hey, ich hab hier ein Thema, ich komme hier nicht weiter, ich brauche vielleicht Hilfe, vielleicht auch eine professionellere Begleitung, möglicherweise sogar Therapie. Und für viele dieser Menschen bist du häufig, also Jugendliche meine ich jetzt, ne, rausgehört zu haben, bist du häufig die erste Anlaufstelle. Und da würde ich total gerne heute mal ein bisschen näher drauf eingehen. Einfach zum einen, um was aus deiner Arbeit zu erfahren, zum anderen aber auch schon mit Blick für dich als Mensch, der jetzt zuhört, so, hey, wie könnte ich denn vielleicht für mich hinterfragen, wenn es Probleme oder Themen gibt, an denen ich arbeite, muss es immer Therapie sein? Was gibt's für verschiedene Therapieformen? Wie kann ich mir vielleicht manchmal Hilfe holen bei Sachen, wo ich alleine nicht weiterkomme? Und ich glaube, hier, Max, bist du heute der Experte und da habe ich total Lust, mit dir einfach mal tiefer einzusteigen. Jetzt habe ich ein super langes Intro gemacht, was gar nicht so geplant war. Aber ja, ich glaube, das ist total, ist irgendwie für mich auch eine total schöne Geschichte, wie es manchmal zu Gesprächen hier im Podcast kommt, weil es nicht immer so ist, dass ich mir irgendwelche Leute aussuche, sondern manchmal kommen die auch zu mir und ich freu mich darüber dann immer total. Von daher auch nochmal an der Stelle herzlich willkommen, Max.
Ja, vielen Dank, wie gesagt. Genau, Jugendliche unter anderem. Aktuell arbeite ich mit Familien, wo mindestens ein Elternteil psychisch erkrankt oder belastet ist und war davor eher mit Erwachsenen in der Arbeit. Ja, also gerade auch nochmal mit dem Blick auf Familiensysteme habe ich da einen relativ umfassenden Einblick dann. Und ja, freue mich einfach sehr, heute mit dir über Psychotherapie reden zu dürfen.
Ja, Psychotherapie ist ja schon quasi, also Ja, das Feld ist riesengroß und es gibt verschiedene Therapieformen und Ansätze. Da wollen wir gleich nochmal drüber reden. Aber ich würde vorher quasi den Filter nochmal weitermachen. Weil woher weiß ich denn, welche Form der Betreuung für mich das Richtige ist? Also es kann ja sein, dass ich denke, ich will mal vielleicht eine Therapie machen. Das ist natürlich dann jedem total berechtigt. Aber vielleicht ist ja manchmal eine andere Form von Coaching oder Beratung auch schon total zielführend und vielleicht macht Sinn, da vielleicht mal einzuzoomen, was sind denn so die groben Unterschiede zwischen Coaching, Beratung und Therapie? Gerade aus deiner professionellen Sicht würde mich das interessieren, wie du es definierst.
Also es gibt das sogenannte Psychotherapeutengesetz, da wird Psychotherapie sozusagen definiert als die Feststellung, Heilung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert. Ja, das klingt sehr groß erstmal. Aber im Endeffekt ist das so der Hauptunterschied, also Störungen mit Krankheitswert. Ja? Bei Psychotherapie geht es also immer um eine gewisse psychische Störung sozusagen, die auch in einem Krankheitskatalog definiert ist. Ja? Da haben wir die ICD-10 beziehungsweise ICD-11, das ist so eine internationale Klassifikation von Krankheiten, wo dann eben diese Dinge drinstehen, depressive Episode, Angststörung, Schizophrenie etc. Das heißt, diese Kriterien müssen erfüllt sein, dass sich um eine Psychotherapie handelt, dass eine Psychotherapie von der Krankenkasse bewilligt wird sozusagen. Das heißt, und so steht es auch in diesem Gesetz drin, Aufarbeitung oder Überwindung sozialer Konflikte ist keine Psychotherapie. Ja, das heißt, das wäre dann eher der Bereich Beratung, Coaching.
Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte. Also das ist ja, ich liebe Beamtendeutsch, ne? Aber du weißt, ich mag Trennschärfe. Also ein bisschen was ist dran. Ich bin halb ironisch. Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte, mal übersetzt jetzt so in Alltagssprache, heißt, ey Mann, ich streite mich oder die ganze Zeit mit meinem Kumpel oder ich komme hier mit meinem Partner, meiner Partnerin an einem Thema nicht weiter. So, das wäre erstmal jetzt nicht ein Fall aus der ICD-10-Sicht, ja, muss man auch sagen, für eine psychotherapeutische Hilfe. Sondern?
Genau, das wäre dann eher so der Bereich für Coaching oder Beratung. Da müsste man im Einzelfall dann nochmal schauen. Zum Beispiel ne, irgendwie ein Führungskräfte-Coaching. Das könnte ja auch sein, dass man irgendwie mit MitarbeiterInnen überfordert ist zum Beispiel. Oder Partnerschaftskonflikte hat, solche Themen. Das wären dann eher so Sachen für Coaching, für Beratung oder berufliche Neuorientierung, ja, das würde dann eher so in den Bereich reinfallen.
Ich habe da gerade noch einen anderen Impuls zu, was du eben gesagt hast auch, also dieses Thema Störung mit Krankheitswert, ne? Dann haben wir dieses Cluster ICD-10, ICD-11 hast du gesagt, ne? Es ist also quasi, was ich jetzt mal, ne, korrigiere mich gerne, ich habe verstanden, es ist ein internationales Cluster, es werden Symptome geclustert, also aufgelistet und anhand der Symptome, die dann eben eine fachkundige Person, aka Arzt, Ärztin feststellt, wird dann quasi der Krankheitswert definiert. Ich finde das an der Stelle super spannend und mega wichtig mal hervorzuheben. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich geröntgt werde. Ne? Woanders kannst du einfach irgendwie einen Ultraschall, ein Röntgen, was auch immer, ein Blutbild machen. Dann hast du wirklich harte, valide Daten und sagst, ja stimmt, ich sehe hier auch, der Knochen ist gebrochen, geh mal zum Arzt. Ne? Oder ich sehe hier, deine Hormonwerte sind total im Keller, mach mal das und das. Ne? Sondern hier haben wir einfach nur die Beschreibung eines Menschen, auf der Basis dann festgestellt oder festgelegt wird, das ist jetzt ein Krankheitswert. Das heißt, wir könnten theoretisch beide, also man muss jetzt auch nicht uns nehmen, sondern vielleicht Person A und Person B, das macht es dann ein bisschen weniger emotional, ne? Wir könnten Person A und Person B nehmen, die haben exakt die gleichen Voraussetzungen, nur der Leidensdruck oder das empfundene Leid ist bei Person A größer als Person B und deswegen ist nach objektiver Geschichte genau das Gleiche bei Person A wegen dem höher empfundenen Leid ein Krankheitswert und bei Person B nicht.
Ja.
Also ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl bei.
Ja, tatsächlich ist genau das auch einer der Kriterien sozusagen, Thema Leidensdruck. Ja, also wenn eine Person vielleicht jetzt, sage ich mal, Ängste hat, ja, aber trotzdem ihr Leben gut bewältigen kann, weil sie sagt, hey, ich kann gut in diese Ängste reingehen, dann ist da ja vielleicht erstmal kein Leidensdruck. Ja, schwierig wird's halt, wenn du irgendwie als Flugbegleiterin arbeitest und extreme Flugangst hast, ja, dann hast du wahrscheinlich einen sehr großen Leidensdruck. So, und dann wäre eine Therapie nochmal anders impliziert. So.
Nicht ein Jobwechsel?
Zum Beispiel, oder auch therapeutisch dran zu arbeiten. Also auch das ist möglich, zum Beispiel mit verhaltenstherapeutischen Methoden, ja. Also das geht schon, und da sind wir, finde ich, wieder so mein Punkt der Resilienz. Also wie resilient ist eine Person? Also diese psychische Widerstandsfähigkeit, und die ist im Endeffekt mit ausschlaggebend dafür, wie intensiv eine Person Symptome entwickelt, sozusagen. Und dann, dass Person A und B trotz ähnlicher Symptomatiken vielleicht trotzdem unterschiedlich damit umgehen können.
Ich merke gerade, ich wollte irgendwas Zynisches sagen, so im Sinne von, eine Flugbegleiterin oder ein Flugbegleiter mit Flugangst ist ja totaler Quatsch, warum bewirbst du dich da überhaupt? Aber halt, Leo, nein, es kann ja auch so sein, dass jemand durch ein gewisses Ereignis während des Jobs erstmal dann Flugangst entwickelt und auf einmal quasi vor eine Problemstellung dann gestellt wird oder vor ein Problem gestellt wird, was vorher gar nicht da war. Ne? Also da muss man ja auch immer aufpassen. Genau, ist mir gerade nur aufgefallen, und ich dachte, vielleicht hängt irgendjemand anders beim Hören da auch gerade noch sowas, geht ja wirklich. Deswegen, ich dachte erst, was ist das denn für ein Beispiel? Und dann dachte ich mir, nee, es ist tatsächlich, vielleicht kommt das auch wirklich
vor. Ja, oder Klassiker bei ZugfahrerInnen, ne? Also wenn du einen Zug steuerst und sich eine Person irgendwie vor dem Zug suizidiert hat, dann macht das natürlich was mit dir so. Und dann kann es natürlich sein, dass du da Sorge hast, wieder in den Zug zu steigen und deine Arbeit adäquat nachgehen zu können.
Ja, voll. Und ich glaube, gerade bei ZugfahrerInnen ist es ja auch so, dass du, da gibt es ja Statistiken, ich meine mal irgendwie so jeder, also im Schnitt pro, 40 Jahre Berufslaufbahn fährst du da irgendwie 3 Leute über oder irgendwie, das ist mir eine Zahl, die ich mal gehört habe, was ich total krass finde, wenn ich mir das mal vorstelle. So, ich weiß nicht, ob das stimmt. Absolutes Halbwissen. Falls jemand eine andere Referenz hat, gerne uns Bescheid geben. Aber gut, wir wollen heute aber jetzt nicht über Züge und der Daten sprechen, sondern quasi Therapieansätze. Also stellen wir jetzt mal fest oder nehmen wir jetzt mal das Beispiel gegeben. Wir haben hier eine Person und der empfundene Leidensdruck ist jetzt eben wirklich so, dass es per Definition, ich weiß, man kann den ICD kritisieren, sehr stark, müssen wir aber nicht so sehr drauf eingehen. Mir reicht an der Stelle die Randbemerkung, da gibt es viel Kritik, die man vertiefen könnte, aber es ist eben das System, in dem eben auch das Gesundheitswesen zum Teil funktioniert. Deswegen müssen wir uns darin jetzt bewegen. Und wir haben jetzt mal den Fall gegeben, jemand hat den Leidensdruck, dass ein Krankheitswert laut ICD da ist. Das bedeutet also, ich hätte jetzt quasi die Möglichkeit, eine Therapie zu machen. Was mir gerade kommt, bevor wir diese Therapie-Dinge vertiefen, habe ich meine Gedanken selber nicht geordnet, aber das mache ich einmal noch kurz. Der Unterschied zwischen Beratung, Coaching und Therapie, ne? Wir hatten jetzt gerade ja nur gesagt, ja, vielleicht ist irgendwas eher ein Fall für einen Coach oder eine Coachin, aber vielleicht können wir nochmal wirklich die Unterschiede wirklich benennen. Also ich könnte sagen, was ich im Kopf dazu habe, oder du kannst es gerne auch mal sagen, wenn du dafür super gute Definitionen hast, dann wäre mir das total lieb, bevor wir jetzt in die Tiefe der Therapie gehen, das nochmal eben nachzuholen. Ja.
Also Therapie, wie gesagt, macht so aus Störungen mit Krankheitswert so. Das ist weder bei Beratung noch Coaching der Fall. Ja. Und nochmal der Unterschied so zwischen Coaching und Beratung, das hängt so ein bisschen vom Arbeitsfeld ab. Also beispielsweise, wenn man so in einem wirtschaftlichen Business-Kontext unterwegs ist, sage ich mal, dann wird Beratung häufig als etwas gesehen. Man kauft sich externe BeraterInnen mit Fachwissen ein und die erklären dann was und geben quasi Input, um eine Einrichtung nochmal besser zu gestalten. Ja.
Kann ich voll mit umgehen, mache ich ja auch. Genau. Ne? Also das ist ja mein Arbeitsfeld.
So, während Coaching eher so den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sozusagen umfasst. Ja, also Persönlichkeitsentwicklung wohlgemerkt. Also nicht Linderung von Krankheiten, weil dann wären wir wieder im Therapeutischen, sondern eben diese Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt wird's halt spannend, weil wenn wir in meinen Bereich, also die soziale Arbeit, gucken, dann ist Beratung eigentlich das, was im Business-Kontext Coaching ist. Also diese psychosoziale Beratung. Deshalb also da nochmal auf den Bereich so ein bisschen zu schauen, wo der Unterschied ist.
Und das finde ich aber total, ja, stimmt, weil eigentlich bist du eher, also auch wenn es dann quasi Beratung heißt, bist du eher coachend tätig. Also was ich, ne, ich finde, für mich im Kopf hilft es immer total so aufzuhaben, quasi als Berater, das funktioniert sehr linear im Sinne von, ich kenne den Weg, ich kann ihn dir aufzeigen, ich helfe ihn dir zu gehen. Ne, das heißt, ich habe auch eine gewisse Art Wissensvorsprung gegenüber meinem Kunden oder meiner Klientin. Ja. So, ne, was du natürlich überhaupt nicht hast in deiner Arbeit. Und coachend ist da ja sehr viel offener, dass du quasi nicht sagst, das ist der Weg, geh ihn, sondern offen Fragen stellst und den Menschen quasi begleitest. Also du bist da in der Ebene viel mehr Prozessbegleiter, ne, und gar nicht so auf ein Ziel fokussiert.
Ja.
Geh jetzt in die Therapie und mach dann auf jeden Fall Verhaltenstherapie. So ist es ja nicht. Ne, also das ist mir vielleicht einfach interessant, ne, Coaching. Quasi ist sehr viel offener, sehr viel prozessorientierter, Beratung im klassischen Wirtschaftssinne eher linear, ne? Berater hilft von A nach B zu kommen, Coach begleitet den Prozess, du als Berater begleitest auch einen Prozess im sozialen Bereich und TherapeutInnen sind die einzigen Menschen, die dafür ausgebildet und dazu befähigt sind, sich eben auch um psychische Krankheiten und derer Heilung zu kümmern. Das dürfen weder Berater noch Coaches, weil dann wird es auch einfach gefährlich.
Genau.
Können wir so festhalten. Gut, dann tauchen wir jetzt aber mal ein bisschen tiefer. Denn ich habe das Gefühl, also wenn ich mich so umschaue und umhöre, dass viele Menschen sagen, ja, Therapie, das wäre mal auch wirklich spannend und ey, ja, hätte ich auch total Lust drauf. Oder was heißt Lust? Eher den Bedarf, das zu tun, so, aber einen Therapieplatz zu bekommen, das ist erstmal voll schwierig, ne? Und ich wüsste auch gar nicht, was ist die richtige Art der Therapie für mich. Und hier, ne, sind jetzt zwei Unterschiede, ne? Wie kriege ich dann einen Therapieplatz? Lass uns das vielleicht mal nach hinten stellen. Vielleicht ist ja erstmal spannend zu schauen, welche Art von Therapie wäre vielleicht für mich denn hilfreich? Weil wenn ich weiß, wonach ich suche, dann kann ich schon viel zielgerichteter suchen. Deswegen will ich diese Frage nach hinten stellen und erstmal mit dir darüber sprechen, welche Arten von Therapieansätzen gibt's denn? Und ich glaube, hier bist du jetzt viel besser als ich im Thema. Also schieß doch mal los. Wie kriege ich denn heraus, welche Therapieansätze für mich richtig sind oder welche gibt's? Oder oh mein Gott, ich red mir einen Wolf, los geht's.
Breites Feld auf jeden Fall, ja. Also ja, voll. Ich finde, dazu sollte man erstmal noch klären, wer darf in Deutschland eigentlich Psychotherapie anbieten? Ja. Und das sind genau drei Berufsgruppen. Das sind zum einen PsychiaterInnen. Ja. Also sprich Menschen, die sozusagen ausgebildete MedizinerInnen sind mit einer therapeutischen Zusatzausbildung. Ja. Also die klassischen Fachärzte für Psychotherapie, Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist so der Fachbegriff dafür. Dann an zweiter Stelle PsychotherapeutInnen. Ja. Das sind Menschen, die ein Psychologiestudium und eine Weiterbildung absolviert haben. Und an der dritten Stelle sind sogenannte HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, die auch therapeutisch arbeiten dürfen. So, bei denen ist es so, dass es keine geregelte Ausbildung gibt sozusagen. Deshalb da nochmal im Einzelfall schauen, wie ist Kompetenz sozusagen gegeben. Aber das sind so die drei großen Berufsgruppen, die in Deutschland Psychotherapie anbieten dürfen.
Aber über die Kasse abrechnen dürfen nur die ersten beiden, oder? Also HeilpraktikerInnen kannst du nicht über die Kasse abrechnen.
Genau, es gibt private Zusatzversorgungen sozusagen im Kontext von Krankenversicherungen, aber an sich ist es keine Kassenleistung, genau.
Ja, okay, aber das ist schon spannend, weil du sagst, ne, drei Berufsgruppen dürfen oder drei Gruppen dürfen das anbieten und ich will auf keinen Fall HeilpraktikerInnen irgendwie an der Stelle quasi niedriger stellen, weil es gibt da einfach wirklich unfassbar gut ausgebildete Menschen, die wirklich toll weiterhelfen können. Gar keine Frage. Gleichwohl ist die Schwelle, sag ich mal, HeilpraktikerIn zu werden, geringer, meine ich. Ne? Einfach was jetzt die Ausbildungsdauer angeht. So, ne? Ein Medizinstudium oder ein Psychologiestudium mit der entsprechenden Weiterbildung zum Psychiater oder zur psychologischen PsychotherapeutIn dauert jetzt einfach mal länger, würde ich sagen, als ein Heilpraktiker zu machen. Und gleichzeitig können all diese Menschen ja, mit Krankheitsbildern arbeiten. Aber irgendwie, ich erlebe schon manchmal auch, dass beispielsweise in Podcasts oder woanders irgendwie in Medien sagen, ja, das ist ja nur ein Heilpraktiker. Ist ja aber irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht. Ist ja irgendwie auch doof, oder?
Ich finde auch, dass man es differenziert betrachten muss und nicht zu einseitig, egal in welche Richtung, argumentieren sollte. Also ja, HeilpraktikerInnen, es gibt keine geregelte Ausbildung. So, das ist richtig erstmal. Man muss quasi am Gesundheitsamt eine Prüfung bestehen, die sozusagen vor einem Arzt, einer Ärztin und anderen HeilpraktikerInnen gemacht wird sozusagen und hat dann so eine sogenannte Heilerlaubnis. Ja, wenn man diese Prüfung schriftlich und mündlich bestanden hat, dann darfst du auf die Menschheit losgelassen werden. So. Das heißt, du kannst ohne jegliche Vorbildung, wenn du diese Prüfung bestehst, sozusagen therapeutisch arbeiten. So. Mhm. Und deshalb sage ich da an der Stelle ganz klar, guckt euch die Qualifikationen von den Menschen an. Es kann sein, dass eine Person irgendwie sich über Jahre weitergebildet hat, vielleicht ein Studium absolviert hat, etc., wirklich gut ausgebildet ist. Es kann aber auch sein, dass eine Person einfach nur ein Wochenende Hypnosetherapie belegt hat und dann damit therapeutisch arbeiten darf. Deshalb im Einzelfall auf jeden Fall genau hingucken, wie ist die Person ausgebildet.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über 1,5 Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HumansAreHappy15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HumansAreHappy15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Okay, gut. Und ne, wir hatten jetzt ja gesagt, lass uns mal diese verschiedenen Therapieansätze feststellen. Jetzt sind wir ein bisschen tiefer gerade schon gegangen, bei welche drei Gruppen gibt es. Kann denn jede der Gruppe alle Therapieansätze, die wir gleich jetzt noch besprechen werden, anbieten? Ist es denn hier quasi, oder gibt es hier jetzt noch einen Filter, den wir irgendwie einbauen? Ja,
deshalb habe ich das benannt, weil es tatsächlich nochmal insofern den Filter gibt, als dass HeilpraktikerInnen häufig auch mit Methoden arbeiten, die sozusagen keine Richtlinienverfahren sind. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, was das ist. Zum Beispiel klassische Gesprächstherapie wird nicht von der Krankenkasse bezahlt, ist aber sozusagen eine Leistung, die von HeilpraktikerInnen zum Beispiel erbracht werden kann. Ja, also da nochmal im Einzelfall zu schauen, was wird angeboten.
Okay, alles klar. Dann lass uns doch mal die verschiedenen Schulen quasi oder die verschiedenen Therapieansätze beleuchten. Vielleicht wird es dann auch
klar. Ich denke auch, ja. Ich habe gerade schon gesagt, Richtlinienpsychotherapieverfahren, ein sehr langes Wort. Das bedeutet im Endeffekt, welche Therapieansätze und welche Therapieverfahren werden in Deutschland von der Krankenkasse finanziert. Ja, ich sag bewusst in Deutschland dazu, weil es in Österreich zum Beispiel ganz anders aussieht und da nochmal viel, viel mehr bezahlt wird an Psychotherapie. Da gibt es auch nochmal andere Zugangswege, die sehr viel niedrigschwelliger sind als in Deutschland, aber das wäre nochmal ein eigenes Thema. Grundsätzlich gehören in Deutschland zu den Richtlinienverfahren die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die systemische Therapie. Das sind so die vier Therapieansätze, die in Deutschland von der Krankenkasse finanziert werden.
Warte mal, Verhaltenstherapie, habe ich verstanden? Tiefenpsychologisch, hast du gesagt, ne? Dazu gehört Tiefenpsychologie und Analyse, das ist quasi eins, habe ich jetzt verstanden.
Tiefenpsychologie ist extra, aber speist sich sozusagen aus der psychoanalytischen Theorie, genau.
Okay, das heißt, wir haben eins, Verhaltenstherapie, zwei, Tiefenpsychologie, drei, systemische Therapie. Was ist vier?
Psychoanalyse.
Okay, gut, habe ich dann verstanden. Das ist dann, ja, okay.
Ja, ich denke, es wird noch mal klarer, wenn ich auf die einzelnen Dinge so ein bisschen eingehe, dass es noch mal so ein bisschen klarer wird.
Ja, lass uns das gerne machen.
Also wie gesagt, Verhaltenstherapie, das hatte ich ja gerade schon benannt. Da ist so die Grundlage des Behaviorismus, ja, also die Theorie, die Lerntheorie, dass man davon ausgeht, jedes Verhalten ist erlernt und kann wieder verlernt werden. Ja, also in der Denke geht man sozusagen davon aus, dass auch eine psychische Erkrankung in irgendeiner Form ein Verhalten ist. Ja, zum Beispiel, dass eine Angststörung ein Verhalten ist, das zum Beispiel mit Vermeidung einhergeht oder mit erhöhter Wachsamkeit oder eben Gedanken. Ja, das sind so, ist so der Ansatz, dass man sagt, wir wollen Verhaltensweisen im Rahmen der Verhaltenstherapie modifizieren und dysfunktionales Verhalten, so ist das Wording, verändern, dass es eben funktional wird. Ja, das ist so das Grobe davon sozusagen. Und historisch gesehen, das finde ich ganz spannend, ist die Verhaltenstherapie so in drei Wellen entstanden. Die erste Welle hat sich so sehr stark auf das Verhalten selbst fokussiert, ne? Also wo ganz viele Experimente mit Tieren gemacht wurden, mit Stromschlägen etc. Oder auch der Pavlovsche Hund, ich weiß nicht, ob dir der bekannt ist.
Ich weiß nicht, ob ihn jeder Mensch kennt, der zuhört, und ehrlich gesagt, ich auch nicht. Deswegen erklär ihn doch gerne mal.
Genau, also kurz zusammengefasst ging es bei dem Pavlovschen Hund eben darum, dass sozusagen man festgestellt hat, okay, Hunde haben vermehrten Speichelfluss, wenn sie sozusagen irgendwie Futter bekommen, und dann wurde eben dieses Futter und dieser Speichelfluss mit einem Glockenton, also mit einem Glockenton gekoppelt, und dann hat der Hund quasi gelernt, wenn irgendwann der Glockenton ging, auch dann vermehrt Speichelfluss zu haben, ohne dass das Futter da war.
Also klassische Konditionierung.
Korrekt, genau. Und mit den Stromschlägen, das wäre zum Beispiel die operante Konditionierung, also das Lernen durch Bestrafung oder Lob sozusagen, positive Verstärkung, ja, das wäre so die erste Welle der Verhaltenstherapie, die auch heute noch sozusagen großen Einfluss auf die verhaltenstherapeutische Praxis hat, ja, also mit mit Lob zu arbeiten, auch in der Pädagogik zum Beispiel, ja, oder mit Verstärkern zu arbeiten, mit Token-Systemen zu arbeiten. Also da gibt es eine sehr, sehr große Vielfalt an Methoden.
Okay, das war die erste
Welle. Das war die erste Welle, genau. Wie gesagt, sehr stark auf das Verhalten fokussiert. Und es gab dann so in den 1970er Jahren ungefähr so die sogenannte kognitive Wende. Das heißt, da wurde dann mehr und mehr die Kognition, also das ganze Denken mit einbezogen, dass man gesagt hat, hey, wir reagieren nicht nur auf die Reize der Umwelt, sondern da passiert ja auch noch was in uns, in dieser, was vorher so als Blackbox bezeichnet wurde, da passieren Gedanken in uns, ja, also Kognitionen wurden da mehr und mehr mit einbezogen. So, das ist die zweite Welle. Das ist so das, wenn wir uns heute klassische Verhaltenstherapie so angucken, Umgang mit Glaubenssätzen, mit dysfunktionalen Gedanken, solche Dinge wären das. Ja.
Also das Thema Mindset.
Mindset im weitesten Sinne. Genau. Ja.
Ja, okay.
Das ist so die zweite Welle gewesen. Und die dritte Welle, das ist so eine Welle, wo es so sehr die Emotion auch mehr in den Fokus kam und das Thema Achtsamkeit. Ja, also Achtsamkeit, Awareness, Fokus im Hier und Jetzt sozusagen. Genau, das ist so die aktuelle Welle der Verhaltenstherapie. Und moderne Verhaltenstherapie bedient sich all dieser Methodiken sozusagen und eben mit dem Ziel, dysfunktionales Verhalten zu modifizieren, um das mal so im Therapeutensprech zu sagen.
Also ich wiederhole, ich habe jetzt hier drei Wellen. Die erste hat sich gespeist aus der klassischen, ich sage jetzt mal, Konditionierung. Ne? Irgendwie Glocke läutet, Speichelfluss wird angeregt oder ich wedel mit dem Elektroschocker und dann spurt schon mein Gegenüber. Ungefähr so. Kognition heißt, ich durchdenke das Ganze und mache mir diese Vorgänge eben bewusst. Und Achtsamkeit ist eben, ich versuche wirklich mein Verhalten dahingehend zu ändern, hier mehr im Hier und Jetzt zu sein. Super cool, alleine, dass wir drüber reden, fällt mir gerade auf, wie meine Füße den Boden berühren, meine Hand hier den Tisch und meinen Ellenbogen den Stuhl. Ja. Richtig gut. Mir ist mein Punkt entfallen. Scheiß drauf. Okay, ich habe jetzt diese drei Wellen. Das ist quasi Verhaltenstherapie in dem Sinne. Ach so, genau, nee, da ist er wieder. Ich will dysfunktionales Verhalten in funktionales Verhalten modifizieren, hast du gesagt. Und jetzt ist ja irgendwie auch spannend, wer legt denn fest, wann Verhalten funktional und wann es dysfunktional ist. Also das entscheidet ja kein Narrativ von außen, sondern eigentlich nur, funktioniert es für mich, oder? Also mein Verhalten ist in dem Moment für mich funktional, wo ich nicht selber mir quasi Leid zufüge oder kurzfristig Schmerzen und langfristig Leid zufüge.
Ja.
Also ne, ich würde jetzt, worauf ich hinaus will, ist, ich könnte ja auch sagen, ja Mann, mir geht's voll scheiße. Es ist super funktional für mich jetzt 5 Bier zu trinken, weil dann merke ich das nicht. Oder mich mit irgendwas anderem zu betäuben, Arbeit oder sonst wie. Aber das ist quasi auf der kurzen Frist in Anführungszeichen funktional, weil ich Schmerz kurz linder, aber langfristig ist es natürlich super dysfunktional. So. Ne, also deswegen finde ich es irgendwie voll schwierig zu sagen, wann ist was funktional, wann ist was dysfunktional und wer legt das fest? Also, weiß nicht, vielleicht hast du dazu aber einen Impuls.
Muss man im Einzelfall gucken. Also ich denke, die ICD-10 legt da viel fest, einfach, ne, was wird als pathologisch gesehen, in Anführungszeichen. Mhm. Und aber gleichzeitig natürlich auch die Person. Ja, also deshalb, also die Patientin, der Patient sozusagen. Deshalb legt man am Anfang von Psychotherapien häufig auch Ziele fest. Was will ich denn eigentlich erreichen? Ja, also geht's drum, einfach nur funktional zu sein, um wieder Zug fahren zu können, um jetzt bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, oder geht es darum, ja, andere Ziele zu wollen oder zumindest nicht zusammenzubrechen, wenn man einen Bahnhof betritt zum Beispiel, ja,
so. Ja, okay, dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Punkte zum Thema Verhaltenstherapie, oder?
Genau, also vielleicht noch zum therapeutischen Kontext. Meistens dauert die so circa ein Jahr mit wöchentlichen Terminen. Ja, also das nochmal zum Setting bei der Verhaltenstherapie, wo häufig auch so Hausaufgaben aufgegeben werden. Genau, also viel üben, viel reflektieren sozusagen, viel Verhalten auch dann im Alltag anwenden. Das ist so, dass die Verhaltenstherapie aufgebaut ist und wie gesagt, ist von der Kasse bezahlt.
Cool. Womit machen wir weiter?
Mit den psychodynamischen Verfahren würde ich vorschlagen. Zu den psychodynamischen Verfahren, also psychodynamisch ist der Überbegriff, dazu zählen eben die Tiefenpsychologie und die Psychoanalyse. Ja, also die kommen beide quasi, werden unter dem Begriff psychodynamische Verfahren zusammengefasst und gründen sich erstmal so auf der Theorie nach Freud, ja, also auf dieser ganzen psychoanalytischen Theorie. Genau.
Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt eins aussuchen, Analyse oder Tiefenpsychologie.
Wir können ja erstmal schauen, was die gemeinsam haben. Wie gesagt, so die Freud'sche Theorie, ja, also dass der Mensch eben zum Beispiel als Triebwesen gesehen wird. Also man geht eben da davon aus, dass der Mensch sozusagen einen Lebenstrieb, den Eros, und den Todestrieb, den Thanatos hat, ja, und quasi beide nach beiden Trieben irgendwie strebt und nur auf der Grundlage dieser Triebe handelt. So, das ist so einer der Ansätze. Oder nochmal Thema unbewusste Aspekte. Ja, das ist auch so ein Punkt, den alle psychodynamischen Verfahren so gemein haben, dass man sagt, hey, wir haben viel bewusst in unserem Bewusstsein drin, aber ganz viel ist auch unbewusst, eben durch frühkindliche Erfahrungen und so, was wir vielleicht nicht so ganz klar benennen können, aber trotzdem in uns wirksam ist. Ja, das wäre so die zweite theoretische Grundlage oder auch das Instanzenmodell. Kennt man vielleicht auch, so hat man vielleicht mal im LK oder so gehabt, Pädagogik-LK, das Ich, das Es und das Über-Ich. Ja? Also das sind sozusagen diese drei Instanzen der Persönlichkeit. Das Es ist so das Lustprinzip, also dieses, hey, was will ich? Ja. Das Über-Ich ist so diese moralische Instanz, also was soll ich, wie muss ich sein? Und das Ich ist im Endeffekt so die ausgleichende Instanz zwischen diesen beiden anderen Polen, ja, also die quasi gucken muss, will ich jetzt eher meinem Es oder eher meinem Über-Ich nachgehen.
Aber da muss ich mal nachfragen, klar, ne, das sind so diese ganz klassischen Freud, ich sag mal, Freud-Geschichten, also das ist wirklich so die Lehre von Freud quasi, aber dieses Instanzenmodell, ich würde da gerne mal reinfragen, wird das noch immer so eins zu eins angewendet und gesehen oder ist das nicht auch schon ein bisschen vielleicht verfeinert oder vielleicht sogar in Anteilen irgendwo widerlegt oder wie ist das? Also ich würde einfach gerne einmal in Frage stellen, wollen wir das so komplett unkommentiert und unkritisiert stehen lassen? Tun das die Tiefenpsychologie und die Analyse oder wird das auch differenzierter hier gesehen?
Es wird natürlich differenzierter gesehen, ne? Also auch da gibt es natürlich Weiterentwicklungen. Da gibt es jetzt nicht wie in der Verhaltenstherapie so die klassischen Wellen, ja, aber natürlich wurden auch psychodynamische Verfahren im Laufe der Zeit weiterentwickelt, ja, und es gibt ja auch durchaus viel Kritik an Freud, berechtigterweise so, aber ich sag mal so, dieser Grundgedanke, dass da erstmal verschiedene Anteile in uns sind, ja, also es wurde später auch Anteile, Arbeit, inneres Team und so, was dann eher so der systemische Ansatz ist, wurde definitiv weiterentwickelt, ja. Aber dennoch nochmal die Grundlage zu schaffen, worauf beruht das alles in der Geschichte?
Darf ich da mal ganz kurz nur, dass wir es vielleicht ordnen, das Wort Schematherapie oder wie würdest du das da einordnen? Weil ich kenne quasi so diese inneren Anteile, dass das aus der Schematherapie kommt und dass das eben, ja, dass Anteile, die mir vielleicht auch nicht bewusst sind, quasi Schemata sein können, die irgendwie in mir wirken. Wo würdest du jetzt Schematherapie hier mit einordnen? Ist das eine Unterkategorie von der psychodynamischen?
Nee, tatsächlich Therapie, ist Schematherapie oder? Am ehesten zuzuordnen der dritten Welle der Verhaltenstherapie, die sehr auf Achtsamkeit, auf Glaubenssätzen und so weiter beruht, sich dessen bewusst zu werden.
Okay, also wir halten vielleicht einfach fest, so super 100% trennscharf ist es auch nicht, sondern es gibt einfach hier und da Einflussfaktoren, weil wenn du jetzt sagst, ne, Schemata ne, Schematherapie, das ist, arbeitet viel mit inneren Anteilen. Und wir haben das Instanzenmodell, das eben sagt, es gibt auch Anteile, die uns nicht bewusst sind. Dann haben wir ja einfach eine Überschneidung an der Stelle auch zwischen psychodynamisch und Verhaltenstherapie und müssen, ne, also ist einfach vielleicht interessant zu sagen, ne, es gibt da auch Überschneidungen und Gemeinsamkeiten.
Das Wording ist in den eigenen, in den einzelnen Schulen nochmal unterschiedlich. So, aber vom Ansatz her gibt es viele Parallelen, auf jeden Fall.
Ja, ist ja auch gut, ey. Stell dir vor, das wäre alles so komplett gegenläufig, dann hätten wir ein großes Problem. Ja. Von daher ist vielleicht cool, wenn es so grundsätzlich in eine Richtung geht. Okay, aber lass uns weitermachen. Wir haben die Tiefenpsychologie und die Analyse und wir haben die Gemeinsamkeit, dass es quasi den Menschen mit unbewussten Aspekten quasi ausstattet oder sieht. Ne, es geht auf Freud zurück mit dem Instanzenmodell, was aber natürlich heute schon auch verfeinert und modifiziert worden ist. Und gibt es vielleicht noch mehr Gemeinsamkeiten oder sollten wir hier mal jetzt in die Differenzierung schauen?
Ja, genau. Da gibt es auch trennende Aspekte. Ich glaube, es ist sinnvoller, die gerade zu fokussieren, weil das hatten wir ja gerade schon, du hast in jedem dieser Ansätze nochmal ganz, ganz, ganz viele Unterkategorien. Ja, das würde einfach zu weit führen. Aber nochmal die Unterschiede in der Psychoanalyse zum Beispiel ist es so, dass es wirklich um eine komplette Analyse der Persönlichkeit geht. Mhm. Ja, also warum bin ich in jeder Einzelheit meines Seins so, wie ich bin? Und deshalb ist es auch so, dass die Psychoanalyse im klassischen Sinne meist mehrfach die Woche über mehrere Jahre stattfindet. Ja, also auch das nochmal zum Setting, wie ist Psychoanalyse aufgebaut? Und unsere Frage ist ja gerade so, welche Therapie ist die richtige für mich? Also auch da nochmal zu schauen, kann ich es leisten und möchte ich es leisten, mehrfach die Woche bei einem Therapeuten, einer Therapeutin zu sein?
Und will ich so tief buddeln? Ja, also ich meine jetzt ne, am Verhalten, es ist, ich möchte auch hier niemandem zu nahe treten, aber es ist für mich so in meinem Empfinden eher so an der Oberfläche zu arbeiten, an dem, was sichtbar ist, ja, also am konkret erlebbaren Verhalten, beobachtbaren Verhalten zu arbeiten. Oder will ich vielleicht mir die Schichten anschauen, die tiefer liegen, ja? Warum ist das denn so, ja? Das sagt ja schon Tiefenpsychologie oder eben die Analyse, ne? Was steht dahinter, was steht dahinter, was steht dahinter? So, da muss ja auch eine Bereitschaft da sein und eine Lust, ne, irgendwie einen Mehrwert darin zu sehen, so tief zu buddeln. Muss ja auch nicht für jeden Menschen sein.
Plus halt auch die Frage, wie sinnvoll ist es? Also zum Beispiel, ne, beim Thema Flugangst, wenn ich da erst jahrelang, jetzt mal zugespitzt gesagt, jahrelang mehrfach die Woche auf der Couch liegen muss und in 10 Jahren dann wieder fliegen kann. Ne? So, muss man ja gucken, ob da nicht eine Verhaltenstherapie zum Beispiel indizierter, angezeigter wäre.
Okay, na klar, macht ja voll Sinn, ne? Also es ist auch, es ist jetzt nicht nur eine Frage im Sinne von, ah, der eine Mensch ist bereiter, sich das anzugucken und deswegen gräbt er tiefer und das ist irgendwie besser, ist ja voll gemein und auch total zynisch, sondern zu sagen, ne, was ist eigentlich für das jeweilige Problem zielführender? Ja, mega gut. Auf jeden Fall. Ja. Wie unterscheidet sich das jetzt, ne? Also du hast ja gerade gesagt, eine komplette Analyse der Persönlichkeit, mehrmals pro Woche, mehrere Jahre. Vergleich Tiefenpsychologie, wie ist es da?
Tiefenpsychologie ist definitiv kürzer angelegt, also geht so meistens über 1 bis 2 Jahre, wöchentlicher Rhythmus, einmal ungefähr. Und da geht's eher nochmal, während es bei der Psychoanalyse sehr stark um Kindheit und warum bin ich heute, wie ich bin und wie arbeite ich das alles auf geht, ist es bei der tiefen Psychologie eher so, wie hat mich meine Kindheit geprägt und wie kann ich einen Konflikt im Hier und Jetzt lösen? Mhm. Ja, also es ist nochmal mehr dieser Gegenwartsbezug, der eher die Lösung des Konflikts der Gegenwart im Fokus, während die Psychoanalyse wirklich die komplette Kindheit aufräumt.
So. Okay, also beide haben einen Bezug zur Kindheit. Aber die Tiefenpsychologie schaut einfach eher, wie war meine Kindheit, wie hat es mich geprägt und wie wirkt sich das aufs Heute und aufs Hier und Heute aus. Und die Psychoanalyse schaut auch auf die Kindheit, aber gar nicht so in Bezug auf, was macht das heute, sondern wie war es damals, warum war es damals so, was und so weiter. Also und so weiter war jetzt natürlich eine Abkürzung von mir, ich stoppe mich. Sie schaut einfach stark auf die Kindheit ohne den Bezug zur Gegenwart.
Genau.
Okay. Warum? Was ist davon der Vorteil? Also ich finde diese Connection zur Gegenwart irgendwie sinnvoll. Was wäre jetzt so ein Pro-Argument, das nicht zu machen?
Naja, zum Beispiel, wenn Themen einfach sehr, sehr tief liegen, ne, also sagen wir mal, Ziel der psychodynamischen Verfahren ist ja Bewusstwerdung. Mhm. Wir gehen ja davon aus, dass ganz viele Dinge verdrängt und unbewusst sind in dieser Denke. Das bedeutet, es geht um Bewusstwerdung von Themen. Und je nachdem, wie tief Themen liegen, kann es eben sein, dass eine Psychoanalyse Sinn macht, wo man zum Beispiel häufig auch eher liegt als sitzt. Mhm. Ja, das ist auch nochmal so ein Unterschied, dass man in der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie sitzt und quasi das Gegenüber hat, während die Psychoanalyse der Klassiker auf der Couch ganz häufig ist. Ja, wo quasi Therapeutin im Rücken sitzt und du quasi nicht siehst, was er sie tut und du dadurch ins freie Assoziieren kommst.
Okay.
So.
Ja. Ja, es ist lustig, ey. Ich spüre direkt bei mir so ein What? Ich sehe nicht, was mein Gegenüber tut, aber spüre direkt so eine Spannung. Also es ist lustig. Einfach nur so kurz als Selbstachtsamkeitsmöglichkeit. Ja. Wäre vielleicht dann am Ende nicht komplett meine Therapieform, aber es ist ja gut, vielleicht für andere passt es hundertprozentig. Ja, cool, ey. Also ich habe auf jeden Fall einen kleinen Eindruck von den wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Und ne, vielleicht ganz kurz, die Verfahren, über die wir jetzt alle gesprochen haben, die werden ja auch von der Kasse bezahlt, hast du gesagt.
Genau.
Und haben wir jetzt ein viertes noch, was wir gerade brauchen? Systemische Therapie, ne?
Genau, die systemische Therapie, das ist die vierte Therapieform, die erst seit wenigen Jahren bezahlt wird. Die wurde im Jahr 2008, glaube ich, war das, vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie als wissenschaftlich anerkannt sozusagen. Und genau, findet auch mehr und mehr Einzug jetzt in die therapeutische Landschaft. Mhm. Ja, das genau ist vielleicht auch noch ganz spannend zu wissen, warum sind denn manche Psychotherapieansätze bezahlt und warum andere nicht? Das hat eben was genau mit diesem wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie zu tun, die quasi Metastudien über die Wirksamkeit von verschiedenen Therapieansätzen gemacht haben. Mhm. Ja, die sind auch alle öffentlich einsehbar im Internet. Das heißt, diese Gutachten kann man nachlesen und schauen, welche Therapie ist für welchen Bereich denn auch sinnvoll.
Ja. Voll.
Das würde eine Stelle jetzt zu weit führen, aber einfach für die HörerInnen nochmal als Info, wer da Bock hat, das irgendwie nachzulesen, da kann man das.
Gut. Und systemische Therapie, hat dann welches Alleinstellungsmerkmal?
Systemische Therapie, wie der Name es sagt, guckt sich Systeme primär an. Ja, also da ist die Denkweise sozusagen, jeder Mensch ist in sich geschlossen ein biopsychosoziales System, eben mit biologischen, psychologischen und sozialen Komponenten. Und wir befinden uns gleichzeitig als Menschen in sozialen Systemen. Ja. So, und bei der systemischen Therapie geht es eben sehr stark darum zu schauen, in welchen Systemen bewege ich mich denn und wie bin ich denn in unterschiedlichen Systemen. Ja, also während jetzt bei der Verhaltenstherapie sehr stark um mein eigenes Verhalten geht, ist es bei der systemischen Therapie eher so zu schauen, hey, in welchen Kontexten befinde ich mich denn und welche Rollen habe ich denn in welchen Kontexten? Ja. Und ne, ich zum Beispiel als Sohn meiner Eltern bin eine andere Person als ich als Sozialarbeiter oder ich als bester Freund. Mhm. Ja, so welche unterschiedlichen Rollen und Facetten übernimmt man in welchen Kontexten sozusagen.
Und dahinter steht quasi die, ich wollte gerade sagen, die Erkenntnis oder die Annahme, dass Systeme einfach eben nicht voneinander losgelöst sind, sondern eben immer aufeinander einwirken. Das heißt, ich, mein System Leo, das wiederum aus ganz vielen Untersystemen, aka Anteilen, bestehen kann, wirkt beispielsweise jetzt im Kontext mit dir, während wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, anders, weil unsere Systeme aufeinander einwirken, als wenn ich jetzt im Arbeitskontext bin, weil da ich von anderen Systemen auch umgeben bin, die auf mich einwirken und auf die ich auch einwirke. Und diese Systeme stehen immer miteinander in Verbindung und wirken aufeinander ein und eben unterschiedlich.
Genau. Also es geht weniger um Zuschreibungen nach dem Motto, du bist so und so als Charakterzuschreibung, sondern vielmehr, welches Verhalten wird in welchem Kontext gezeigt.
Ja, verstehe ich. Finde ich super, super sinnvoll, ja. Genau. Okay.
Genau, das ist so die Grundlage der systemischen Therapie und die geht eben von einem Konstruktivismus aus. Also, dass es eben nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass wir alle unsere eigene Realität konstruieren. Ja, also, dass zum Beispiel ein Hund nicht gleich ein Hund ist, sondern dass jemand, der von einem Hund gebissen wurde, vielleicht einen anderen Bezug dazu hat als jemand, der irgendwie mit Hunden aufgewachsen ist und selbst 5 Hunde hat. Ja, so, also die Realitäten nochmal zu hinterfragen, das ist das, worum es eben im systemischen Ansatz geht, mit ganz viel Auflösung von Wirklichkeitskonstruktionen, Kommunikation untersuchen, also Watzlawick zum Beispiel, das ist ja dieser berühmte Kommunikationsforscher, der war auch Systemiker, ja, also mit den Axiomen, man kann nicht kommunizieren und so weiter, das wäre so eine klassische systemische Herangehensweise.
Okay, ich glaube, das macht total Sinn. Vielleicht einmal noch ein Satz, das ist auch von der Kasse bezahlt, hast du gesagt. Und wie oft pro Woche würde ich sowas machen und wie viele Jahre macht man sowas?
Im Schnitt auch circa einmal pro Woche und je nach Anliegen würde ich auch sagen, so ein Jahr, anderthalb. Ja, also auch da muss man im Einzelfall gucken, wenn es früher, bei allen Ansätzen gilt das, wenn das Thema früher schon gelöst ist, kann man die Therapie auch früher schon aufhören. Und wenn man länger braucht, kann man auch Verlängerungsanträge bei der Krankenkasse beantragen zum Beispiel. Also es gibt da Möglichkeiten sozusagen oder auch Verfahrenswechsel. Ja, wenn man merkt, hey, Tiefenpsychologie ist mir nicht tief genug, dann kann man einen Verfahrenswechsel beantragen, in die Psychoanalyse noch wechseln sozusagen. Also da ist ganz, ganz viel auch möglich.
Okay, ja, mir brennt's ja unter den Nägeln zu fragen, wie komme ich denn dann an einen Therapieplatz? Aber vielleicht vorher einmal jetzt die Frage, woher weiß ich denn dann? Also wir haben jetzt ja diese verschiedenen Therapieformen mal gegenübergestellt. Und jetzt die Frage, wie finde ich denn heraus oder wie weiß ich denn für mich, was das Richtige ist? Ist es einfach, also ich kann mir schon voll vorstellen, hey, wenn ich mir das so angucke, dann spüre ich das auch irgendwie, ne? Aber vielleicht hast du auch nochmal konkrete Fragen, die man sich stellen kann oder die du vielleicht Menschen stellst, um mit denen gemeinsam herauszufinden, hey, was ist denn jetzt für mich das Richtige?
Ja, ich würde gerne Vollständigkeit halber noch kurz die humanistischen Verfahren ansprechen. So, das sind zwar Verfahren, die nicht von der Krankenkasse bezahlt werden, aber auch da gibt's häufig so Missverständnisse. Und ich finde auch da nochmal zu schauen, um sich ein Urteil zu bilden, was ist denn mein Therapieverfahren, auch die Verfahren alle zu kennen. Ja, also deshalb noch kurz Humanismus.
Ja.
Die humanistische Psychologie geht sehr stark von dem Werden und Wachsen des Menschen aus. Ja, also man geht da nochmal davon aus, dass der Mensch grundsätzlich ein gutes, positives, selbstbestimmtes Wesen ist, was sozusagen ganz viele Lösungen in sich schon vorhanden hat. Also es geht da nochmal drum, die Wachstumspotenziale sozusagen in den Blick zu nehmen und Menschen eben dabei zu unterstützen. Und da ist somit die bekannteste oder der bekannteste Ansatz die Gesprächstherapie, was häufig ja auch so ein Vorurteil ist. Also viele Leute sagen ja, hey, ich hatte Gesprächstherapie heute, weil ich da geredet habe. In der Tat ist das aber nochmal ein eigener Ansatz.
Ja. Und wie unterscheidet er sich jetzt? Also ich meine, reden tut man ja in jeder Therapieform bisher.
Genau, das tut man in jeder Therapie. Da ist es nochmal so, dass der eben bewusst Gesprächstherapie heißt. Und da geht es nochmal sehr viel um das Thema Spiegeln. Ja, also eben mit dieser Grundlage, jeder Mensch hat die Lösung bereits in sich, zu schauen, dass der Therapeut, die Therapeutin so als Spiegel fungiert, um eben diese Wachstumsprozesse, diese Selbstexplorationsprozesse, also das sich selbst erkennen, anstößt. Das ist so der Hintergrund davon. Ja, und das ist halt zum Beispiel ein Ansatz, der eben leider in Deutschland nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. In Österreich ist das ein klassisches Ausbildungsverfahren. Ja, so.
Okay. Genau.
Also das nochmal zu schauen. Humanistische Verfahren, wie gesagt, werden häufig auch von HeilpraktikerInnen angeboten, für SelbstzahlerInnen dann. Das einfach der Vollständigkeit halber, das nochmal auf dem Schirm zu haben.
Ja, finde ich voll gut, ne? Also vielleicht auch einfach den Blick zu weiten. Natürlich ist es auch echt, da finde ich an der Stelle mega, mega krass zu sagen, es ist ein krankes Privileg, das ist in dem Wort nicht richtig, ein enormes Privileg, überhaupt eine Therapie machen zu können. Und wenn man sie dann sogar noch selber bezahlen kann, ne, also wenn das für einen Menschen in Betracht kommt, das ist auch ein großes Privileg. Und mir ist nur wichtig, hier zu sagen, dass keine Selbstverständlichkeit ist. Und ne, so wie wir da gerade drüber reden,
ne, es gibt das und der Vollständigkeit halber finde ich es voll richtig, das auch zu sagen, aber ich finde es eben auch voll richtig zu sagen, so es ist auch gar nicht normal, dass man sich eine Therapie selber leisten kann oder dass man überhaupt eine machen kann. Es ist irgendwie auch voll gut und sollte viel mehr möglich sein, als es das ist. Aber ja, das finde ich einfach wichtig als Haltung dabei. Was mir gerade noch kommt, ist, ne, so, es gibt da ja auch verschiedene Formen. Also wir haben jetzt gerade, du hast gerade gesagt, der Vollständigkeit halber einmal noch die humanistische Therapie. Ich könnte ja genauso gut sagen, ja, aber die Körperpsychotherapie, ne? Also ich rede beispielsweise viel mit Dami Schaff, die ist ja in dem Bereich sehr viel unterwegs. Könnte man jetzt wahrscheinlich genauso auch nochmal dagegen stellen. Also einfach nur so diese Kette könnte man jetzt ein wenig weiterführen. Es gibt verschiedene andere Formen und Schulen, die sich dann alle quasi leicht abgewandelt unterscheiden, immer mit dem Ziel, einfach den Leidensdruck eines Menschen quasi zu lindern. Und da muss man einfach schauen, hey, was ist für mich das Richtige, aber auch, was ist für mich möglich? Ja, also an welcher Art von Therapieplatz kann ich überhaupt kommen? Kann ich das über die Kasse machen? Kann ich das selber bezahlen? Mhm. Wie komme ich da überhaupt ran? Egal in welcher Form. Ja, also ist ja auch jetzt nicht so, dass Therapieplätze auf der Straße liegen. Genau, aber das ist, genau, finde ich einfach irgendwie nochmal wichtig, gerade mitzugeben. Okay, aber jetzt, ne, haben wir vielleicht hier einfach so ein paar Verfahren, ne, die wichtigsten, die von der Kasse bezahlt werden. Mhm. Wir wissen, es gibt auch noch andere Formen, humanistisch, Körperpsychotherapie, auch noch weitere, aber wir müssen sie irgendwo auch begrenzen, deswegen lassen wir es vielleicht damit mal. Wie finde ich raus, was für mich das Richtige ist?
Ja, gute und wichtige Frage und deshalb auch nochmal dieser Exkurs zum Thema, was wird eigentlich bezahlt, weil, auch wenn es nicht so sein sollte, spielt der finanzielle Aspekt natürlich eine Rolle.
Ja.
So, kann ich es mir leisten, eine Therapie in Anspruch zu nehmen, die ich selbst bezahlen muss? Oder kann ich eine kassenfinanzierte Leistung in Anspruch nehmen? Ja. Und auch das ist nochmal ein politisches Thema. Ja. Also wir sind ja immer auch in einem politischen Setting unterwegs, dass es häufig bei psychologischen PsychotherapeutInnen nicht genug Kassensitze gibt. Ja. Und es auch sein kann, dass es dann, ne, zum Beispiel jemand mit Verhaltenstherapie gibt, der darin ausgebildet ist, aber trotzdem nicht über die Kasse finanziert wird, weil es nicht genug Plätze, nicht genug Kassensitze sozusagen gibt. Deshalb da echt nochmal Thema Kosten immer mit auf dem Schirm zu haben und am besten auf der Homepage der TherapeutInnen nachschauen. Ja, also finanziellen Aspekt da nicht außen vor lassen, so, und das noch mit im Blick zu haben.
Aber das ist jetzt ja spannend, weil, ne, das ist so, okay, ich recherchiere selber, was gibt es vielleicht für TherapeutInnen in meiner Nähe, schaue mir verschiedene Homepages an, ruf dann da an und frag nach. Ich kenne auch so den Weg, man könnte ja auch zu einer psychotherapeutischen Vermittlungsstelle gehen, ja, also es ist quasi so, ich gehe jetzt zu einem zentralen Punkt und werde dann von da weitergeleitet, oder ich suche jetzt einfach drauf los. Was ist denn der gängigere Weg oder was würdest du empfehlen oder wie ist es in deiner Praxis so? Wie erlebst du das? Was würdest du Menschen vielleicht auch empfehlen, die da jetzt zuhören und sich denken, ah, das wäre vielleicht mal spannend? Sag doch mal.
Ja, also ich denke, man muss immer gucken, welcher Zugangsweg ist für eine Person irgendwie der angenehmste. Mhm. Ja, ist es irgendwie, dass ich in eine Beratungsstelle gehe und mich darüber aufklären lasse? Mhm. So, das wäre zum Beispiel möglich. Oder schaue ich mir selbst irgendwie Informationen dazu an. Da gibt es zum Beispiel, wenn man in einer Suchmaschine Wege zur Psychotherapie.org eingibt, findet man eine Seite, wo ganz viel einfach dargestellt wird, wo die Ansätze erklärt werden, wo Thema Kostenfrage nochmal geklärt wird und so weiter. Oder man ruft bei der 116 117 an. Das ist so die klassische Telefonnummer, die sozusagen auch nochmal freie Plätze vermitteln kann. Ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, sich Dinge nochmal anzulesen, Dinge zu erfragen, so.
Okay, also da, was ich jetzt gerade raushöre, ist, es gibt nicht den richtigen Weg, sondern die Frage ist, was ist für mich der richtige Weg? Habe ich Lust, mich da einem Menschen zu öffnen und quasi über eine Vermittlungsstelle zu gehen? Gibt es überhaupt eine Vermittlungsstelle? Weil ich habe keine Ahnung, ne, gibt's das, ist es überall in Deutschland zentral gesteuert? Muss ich da physisch wirklich wohin? Deutschland ist da ja manchmal so ein furchtbar analoges Land. Kann ich das auch, wenn ich irgendwie auf dem Land wohne und weit und breit keine Stadt um mich ist, kann ich das online machen? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, da hilft es aber dann zum Beispiel, was du gesagt hast, zum Beispiel Wege zur Psychotherapie.org, einfach mal schauen. Das wird wahrscheinlich dann auch mehr Möglichkeiten abdecken, als wir jetzt hier besprechen können.
Ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, die zentrale Stelle würde ich da als die 116 117 benennen, da einfach mal anzurufen und nachzufragen. Und Gleichzeitig, das gehört leider zur Wahrheit dazu, ist es Fakt, dass wir zu wenige Therapieplätze haben.
So. Mhm. Und wenn ich jetzt aber weiß, ich habe mir das jetzt hier irgendwie gerade dieses Gespräch angehört oder ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und ich will unbedingt eine Verhaltenstherapie machen, kann ich dann auch einfach so direkt nach VerhaltenstherapeutInnen, die eine Kassenzulassung haben, suchen und die direkt kontaktieren? Ist das so ein gängiger Weg? Funktioniert das so oder sagen die, du brauchst einen Überweisungsschein von was weiß ich?
Nee, an sich braucht man keinen Überweisungsschein. Es kann sein, dass dann sozusagen nochmal eine Dringlichkeit anders gegeben ist. Das müssen ÄrztInnen dann sozusagen ausfüllen. Da kommt man vielleicht nochmal schneller dran. Aber an sich kann man sich bei TherapeutInnen melden und sagen, hey, ich hätte das gerne. Und genau, dann kriegt man hoffentlich schnell einen Termin. Mhm. Genau, das ist so die Herangehensweise. Und wie gesagt, auch nochmal zu schauen, ne, ist es eher sinnvoll, gerade Therapie bei einem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin oder PsychiaterIn zu machen, wo dann medikamentöse Behandlung nochmal eine Rolle spielen würde. Also es hängt nicht nur von dem finanziellen Aspekt, sondern auch vom Störungsbild selbst ab. Was brauche ich denn gerade für eine Hilfe? Und da kann es halt echt nochmal sinnvoll sein, in eine Beratungsstelle zu gehen oder Kontakt aufzunehmen. Und wenn ein Psychotherapeut merkt, hey, das übersteigt gerade meine Kompetenzen, da muss eine medikamentöse Behandlung on top dazu, wird der auch weiterleiten. Ja, wichtig ist, den ersten Schritt zu machen, um sich Unterstützung zu holen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dieses nicht zu lange nachdenken, sondern gucken, wo kann ich die Hilfe in Anspruch nehmen.
Ja, voll. Also das finde ich auch irgendwie, das ist total krass. Mhm. Einfach, das darf man nicht unterbewerten, finde ich. So dieser Punkt, wenn man selber sagt, ey, ich hab Bock, mich begleiten zu lassen. So, ne? Ja. Ich habe hier ein Thema oder wie auch immer. So, ne? Das ist die Wirksamkeit beginnt ja nicht erst bei irgendwie, ich habe jetzt hier einen Therapieplatz, sondern das beginnt bei der Entscheidung, ich greife jetzt hier zum Hörer oder so. Ich gebe jetzt hier mal was in die Browserleiste ein. Also das ist ja wirklich wichtig. Okay.
Korrekt. Und was ich persönlich immer so als mit wichtigsten Punkt finde, und das wissen wir auch aus der Psychotherapieforschung, dass einer der wirksamsten Aspekte in der Psychotherapie die Beziehung zu den BehandlerInnen ist.
Ja.
Also wirklich die Beziehungsebene als zentraler Baustein. Ich meine, bei allen Therapieansätzen geht es darum, sich selbst irgendwie zu reflektieren und irgendwie mit sich selbst klarzukommen. Deshalb brauche ich da einfach ein Gegenüber, dem ich vertrauen kann, dass die Kompetenzen da sind, dem ich aber auch zwischenmenschlich vertrauen kann. Das ist so, so wichtig. Und deshalb gibt's auch in Deutschland probatorische Sitzungen, nennt man das. Man kann quasi, das ist wie so eine Testfahrt sozusagen. Ja, also man kann schauen, hey, passt das für mich mit dem Therapeuten? Pass ich für den Therapeuten, die Therapeutin? Kommen wir gut gemeinsam klar? Und das sind in der Regel 5 Sitzungen, die werden auch von der Kasse bezahlt natürlich. Mhm. Und wenn man merkt, hey, da ist irgendwie die Beziehungsebene aus welchem Grund auch immer gestört, ich kann oder möchte nicht mit dieser Person arbeiten, kann man sich eine andere Person suchen, problemlos.
Okay. Ja,
wenn die Plätze hat. Und da beißt sich die Katze wieder so ein bisschen in den Schwanz, weil das die Schwierigkeit sein könnte. Aber grundsätzlich finde ich das, um eine selbstbestimmte Entscheidung treffen zu können, wichtig, das auch zu wissen.
Ja, finde ich aber voll gut, weil das heißt beispielsweise, wenn ich jetzt selber mal irgendwie, ich mache eine Eigenrecherche, ich finde eine Verhaltenstherapeutin, mache da irgendwie Probesitzung, stell fest, ey, das funktioniert für mich nicht und sag dann, hey, das ist es nicht. So, dann bin ich eigentlich wieder beim Startpunkt. So, ne? Ich muss jetzt weitersuchen. Wenn ich aber über eine Vermittlungsstelle gegangen wäre und sag, ne, und gehe über die Vermittlungsstelle zur Verhaltenstherapeutin und sag, oh, das ist es nicht, dann gehe ich zurück zur Vermittlungsstelle und bin aber eigentlich jetzt nicht wieder bei Punkt 0, sondern werde von da weiterverwiesen, oder?
Ja.
Also das
muss man im Einzelfall gucken, sozusagen, ne? Also
okay.
Deshalb sich da einfach Gedanken zu machen, was ist so ein passender Ansatz für mich, was kann ich mir vorstellen. Und wie gesagt, ich glaube, der wichtigste Schritt ist es wirklich, den ersten Schritt zu machen. So, also auch zu wissen, hey, wenn ich eine Wartezeit über mehrere Monate habe, wird die nicht kürzer, wenn ich mich jetzt ein halbes Jahr gar nicht drum kümmere. Das ist auch das, was ich KlientInnen immer sage. Rufen Sie jetzt an, fragen Sie jetzt nach.
Ja, voll.
Und dann kann es sein, dass Sie 3-4 Monate warten, aber dann haben Sie den Platz. Ja, weiter rauszögern bringt halt nichts in dem Sinne.
Ja, das stimmt. Ach, da muss ich jetzt wieder, sind wir vielleicht so ein bisschen in der systemischen Therapie, aber ne, das ist immer so die Frage, inwieweit kann ich ein, also ne, wenn ich in einem System bin, was mich irgendwie nervt oder wie ich es irgendwie, was für mich nicht funktioniert, dann ist die Frage, wie weit kann ich mich an ein System anpassen oder wie weit kann ich ein System an mich anpassen? Ja, wir Systeme haben ja immer Wechselwirkungen, aber leider ist wahrscheinlich die Wahrheit, ich werde als kleiner einzelner Mensch, als Leo, jetzt hier nicht das Therapiesystem in Deutschland irgendwie an meine Bedürfnisse anpassen müssen. Das heißt, ich muss an der Stelle mich daran anpassen oder ich kann in meinem Idealismus jetzt ertrinken und sagen, das ist alles scheiße, aber unberechtigte Kritik haben, aber ja, bringt halt dann am Ende mich nicht weiter in meinem Problem.
Ja, da bin ich halt immer so ein großer Fan von Gleichzeitigkeiten, ne? Also gleichzeitig zu wissen, hey, ja, wir leben in einem System, was sehr stark auf Krankheit, auf das, was nicht funktioniert, ausgelegt ist. Und gleichzeitig ist aber ganz viel, ne, irgendwie Glücksforschung, positive Psychologie etc. mit dabei. Und ich glaube, die Gleichzeitigkeit auszuhalten und zu wissen, es gibt diese Gleichzeitigkeit, das ist so das, was mich sehr optimistisch macht, dass wir da bald ein bisschen weiterdenken.
An dieser Stelle machen wir für heute einen Schnitt. In der nächsten Folge hörst du dann, wie bereits im Intro angekündigt, den von Max entwickelten Rainbow-Ansatz zur Selbstreflexion. Dort geht es nicht um therapeutische Perspektiven, deren definiertes Ziel es ja ist, ein Störungsbild mit Krankheitswert zu bearbeiten. Der Rainbow-Ansatz jedoch hat das Ziel, sich selbst alleine zu reflektieren und das vor dem Hintergrund der von Max eben gerade noch erwähnten Gleichzeitigkeit. Denn diese hat, wie ich finde, häufig etwas Tolles, Einzigartiges oder fast Magisches. Wie eben zum Beispiel der Regenbogen, der ja auch nur durch die Gleichzeitigkeit von Regen und Sonne entsteht. Jetzt will ich aber nicht zu viel vorwegnehmen und sage schon einmal danke fürs Hören bis hierhin. Bis zum nächsten Mal. Dein Leo. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.